Lesen ist schwul. Der Podcast. Hallo.
Hallo, hallo.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier ist Lesen ist schwul.
Wow.
Wir werden jetzt mal besser.
Mariah Carey kann einpacken.
Mariah Carey, wer? Wir sind die letzte
so,
Diva.
Ich war, okay. Also, wer gerne so wie wir, dachte ich. Und dann war der Satz vorbei und ich war so, huh. Und dann
na, wer
so,
mit
ah,
E?
Wer, nicht wer.
Who?
Who? Let it all. Okay. wir müssen direkt zu Anfang vielleicht eine kleine lustige Anekdote erzählen. Wir haben diese Podcast-Folge nämlich schon zweimal aufgenommen vor 2 Wochen. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst.
Wir nehmen sie zum zweiten Mal auf. Jetzt, meinst du?
Nein, wir haben sie letzte Woche auch schon zweimal aufgenommen, weil nach 45 Minuten
oh Gott,
das Mikro ausgefallen ist.
Wir haben einfach komplett die Übersicht verloren, wann wir welche Podcast-Folge gepostet haben. Haben diese Rückblicksfolge angefangen, in dem Wissen, dass wir beide nichts gelesen haben. Was daran liegt,
ich hatte ein Buch gelesen.
Dass wir erst 10 Tage vorher die letzte Rückblickfolge aufgenommen
haben. Und wir waren so, oh Gott, wir haben nichts gelesen. Aber der Monat, also die Wochen davor waren halt auch so stressig, diese 2 Wochen.
Wir haben wirklich überhaupt keinen Dunst mehr gehabt,
dass wir halt dachten,
wie spät
okay,
es ist, wo wir sind.
Wird schon passen, wir haben halt einfach nicht viel gelesen diesen Monat. Und dann haben wir extra so eine Art Themenfolge aufgenommen, ja, und über Hörbücher geredet und waren so, oh Gott, oh Gott. Dann hat das Mikroaufnahmegerät irgendwie nach 40 Minuten den Geist aufgegeben. Also haben wir die ganze Folge nochmal aufgenommen. Um dann zu merken, als wir die Dateien hochgeladen haben, warte mal kurz.
Wir haben gar nichts gemerkt.
Stimmt, Lolo.
Liebe Grüße an Lolo, die Frau, die unseren Podcast regelt und schneidet, die dann geschrieben hat so,
hey,
ich
hab auch noch.
Ich hab ja nur eine Folge hier, die posten wir am Freitag und dann in 2 Wochen erst wieder. Und wir waren so,
Obala. Naja, jetzt sind wir hier.
Regularly
scheduled.
Der Monat ist for real vorbei. Wir haben Sachen gelesen.
Ja, diese Hörbücherfolge behalten wir uns jetzt einfach mal in der Tasche.
Also wenn diese Hörbücherfolge irgendwann kommt, dann wisst ihr Bescheid.
Wir werden auch vorher nochmal sagen, hallo. Das ist übrigens eine Folge, die wir mal aufgenommen hatten, als wir sie gar nicht aufnehmen mussten. Anyhow, Lesemonat. Ja. Möchtest du einfach anfangen?
Ja, kann ich. Ich habe beschlossen, dass ich doch jetzt hin und wieder mal einen Klassiker lesen will, weil Klassiker ist irgendwie ein großer Teil von meiner Online-Identity und ich weiß nicht, wann ich den letzten Klassiker
alles fake
gelesen habe.
Alles fake.
Ich habe natürlich im Studium wahnsinnig viele Klassiker gelesen,
Ja. Logisch.
Und danach war mein Hirn so lang komplett out of order, dass ich irgendwie das gar nicht gerallt habe. Aber ich will wieder so ein bisschen damit anfangen. Ich glaube, ich habe gesagt, jedes 5. Buch
okay, krass,
ungefähr hätte ich gerne als Klassiker.
War schon eine relativ hohe Quote.
Ja, finde ich. Aber Klassiker sind ja oft sehr kurz.
Mhm.
Und deswegen kann man das, glaube ich, dann schon mal dazwischen schirmen. Wir schauen, wie lange ich mich dran halte. Ich habe auf jeden Fall den ersten Klassiker gelesen und es ist Frankenstein von Mary Shelley. Eine hübsche Ausgabe von Reklam. Schaut euch das O.
Ja, Reklam macht jetzt irgendwie ganz viel nicht gelbe Sachen und das ist ganz aufregend. Die haben auch irgendwie so eine Jane Austen-Sammlung jetzt ausgegeben. Auch mega pretty. Ich bin so was.
Sie haben jetzt endlich, ich will nicht sagen, ich bin dafür verantwortlich, aber ich habe auf jeden Fall geholfen, den Druck aufzubauen. Eine Klassikerinnen-Reihe. Zeit ist worn, Reklam. The fuck? Wo wart ihr die letzten 20 Jahre?
Hey, Feminismus, das ist doch so eine Neuerscheinung. Das gibt es doch erst seit 2 Wochen.
Ja. Und wo sie jetzt, ich habe vielen Leuten erzählt, dass ich das gelesen habe. Und ganz viele Leute, inklusive mir selber, wissen nicht oder wussten lang nicht, dass Frankenstein von einer Frau ist.
Ja. Ja, ich weiß es schon länger, aber irgendwann, ja, ich weiß, dass ich damals auch sehr überrascht war.
Ja, voll.
Ach, Mary Shelley, ja.
Das ist crazy. Also erstens, es ist von einer Frau. Zweitens, es spielt zum Teil in fucking Ingolstadt.
Die Metropole.
Ingolstadt war mal eine Universitätsstadt, eine renommierte Universitätsstadt. Und jetzt
Oxford
ist da nur noch, was ist das für eine Autowerkstatt, BMW? Werkstatt.
Auto von Audi.
Irgendwas mit Autos. Genau, und ich habe das gelesen und sie hat im Vorwort geschrieben, das muss ich kurz vorlesen, weil das finde ich ganz toll. Ich gab mir schreckliche Mühe, eine Geschichte zu erfinden, die die geheimsten Ängste der menschlichen Natur ansprechen und Schauer des Entsetzens hervorrufen würde. Eine bei der dem Leser davor grauen würde, sich umzublicken, weil ihm das Blut in den Adern stocken und der Puls schneller schlagen würde. Mary Shelley war 18 Jahre alt, als sie Science Fiction erfunden hat.
Die Frau ist generell ein bisschen Friends. Einfach.
Ja.
Aber
wir haben dieses TikTok gesehen, dass sie hat irgendwie am Friedhof mit irgendwem bumst.
Ja, ja, ich habe ihr erstes, also sie wurde entjungfert auf dem Grab ihrer Mutter.
Ja,
slay. Sagt die Legende. Ob das jetzt so stimmt.
Und ihr Mutter, ich habe schon wieder vergessen, wie der Name ist leider, aber es gibt Leute, die sagen, ihre Mutter war die erste Feministin.
Das ist, keine Ahnung.
Ja, googelst du selber Name. Auf jeden Fall hat die einfach mit 18 Frankenstein geschrieben und Science Fiction erfunden. Man merkt doll, deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr erfolgreich gewesen. Ich meine, sie gibt sich doll Mühe zu schreiben wie ein Mann.
Ja, ich glaube, damals gab es halt auch einfach nur nicht schreiben wie eine Frau, gab es einfach
ja,
nicht.
Ja, voll, aber es ist so sehr, es ist natürlich sehr akademisch und deswegen sehr. Ich
musste mir kurz Erdbeere zu finanziellen Wechseln. So Probleme des Sommers.
Und es geht eben um Frankenstein. Mhm. Das Monster heißt ja gar nicht Frankenstein. Frankenstein heißt Frankenstein. Der sehr wissenshungrig ist. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass so mehr darüber erzählt wird, wie genau er dieses Monster erschaffen kann. Was aber Sinn gibt, dass da nicht wahnsinnig viel drüber drinsteht, weil
die Phineas
und niemand weiß, wie man Leben erschaffen kann. Und ich habe ja das Theaterstück schon gesehen und da wird ganz viel ausgespart. Also im Theaterstück erfahren wir quasi nur die Geschichte vom Monster in der Inszenierung, die ich gesehen habe mit Benedict Cumberbatch als Monster. Und ihm geht es einfach wahnsinnig schlecht, nachdem er dieses Monster erschaffen hat, weil er ist so, das ist nicht gut, ich bin zu weit gegangen, das ist nicht, wie Natur funktioniert. Ihm geht es richtig schlecht, er ist richtig lang krank. Und dann erfahren wir erst irgendwann die Geschichte dieses Monsters, das sich selber über ein Loch in ein kleines Haus schauen, lesen und schreiben und sprechen beibringt, wahnsinnig klug ist, aber merkt, er ist einfach alleine auf der Welt. Ja. Und deswegen ist sein größter Wunsch, dass ihm Frankenstein eine Frau baut. Mhm. Und Frankenstein schafft es auch fast und merkt dann, ich kann nicht nur ein Monster in diese Welt setzen. Das geht nicht. Das bringe ich nicht über mich. Und dann sterben insgesamt sehr viele Leute. Aber es ist wahnsinnig beeindruckend, wie man mit 18 sowas rausballern kann. Holy shit. Einfach ein Genre, das noch nicht gegeben hat.
Absurd. Crazy. Gott, die sind ja da auch nicht so alt geworden früher. Ne? Da ist 18. 30 ist das neue 18, sage ich da immer. Ne?
Möchtest du mit 18 ein Genre erfinden?
Also jetzt ist es schon zu spät, aber dadurch, dass...
Ah, du sagst, alle Genres gibt es schon.
Dadurch, dass... Nee, ich bin nicht mehr 18.
Aber 30 bist du nur
nicht.
Ja,
genau, aber also das wollte ich ja gerade sagen. Mit 18 schaffe ich es nicht mehr, aber dadurch, dass 30 ja das neue 18 ist,
deswegen sage ich ja,
habe ich ja noch 4 Jahre Zeit,
ein Genre zu erfinden.
Und dann habe ich safe ein neues Genre erfunden. Und, dann
und so Sex auf dem Grab deiner Mama.
Das ist,
liebe Grüße an Lenas Mama.
Meine Entjungferung ist auch schon leider vorbei.
Ach so.
Und meine Mutter liegt auch noch
da
nicht.
Da können wir nicht heiraten.
Ach so. Gut, dann würde ich vielleicht über mein Buch
reden.
Das erste Buch, was ich in den letzten 4 Wochen gelesen habe, was auch das Buch, das habe ich in den ersten 2 Wochen der letzten 4 Wochen gelesen, deswegen hätte ich darüber reden können, ist Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf. Wolfgang Herrndorf.
Woher kenne ich diesen Namen?
Ich würde sagen, kennen die meisten wahrscheinlich von Chick. Das gefühlt alle in meinem Umfeld in der Schule lesen mussten. So das auch ich damals.
Weit verbreitetes Trauma ausgelöst hat.
Ja, ich fand es nämlich auch gar nicht gut, ehrlich gesagt. Ich mochte Chick nicht so gerne. Ich glaube, es lag einfach dran, also Schullektüre ist man ja immer so ein bisschen skeptisch und ist so,
ja,
ob das jetzt gut ist. Gleichzeitig hatte ich ja 15.000 andere Bücher, die ich privat tatsächlich gerne lesen wollte oder weiterlesen wollte. Und dann muss man da irgendwie so ein anderes Buch reinquetschen, auf das man gar nicht so doll Lust hat. Und es sind 2 Jungs, die ein Auto knacken und dann so einen Roadtrip machen. Das ist ein bisschen fernab meiner Lebensrealität gewesen, sage ich, wie es ist.
Ja, das ist ein Vortrag, den ich immer wieder halte, wenn ich Lesungen und Schulen gebe, dass eben Chick damals so einen riesen Aufschrei ausgelöst hat, weil es sehr umgangssprachlich und sehr mündlich und etwas näher an der Jugendsprache geschrieben ist. dadurch, dass das so ist, hat es aber schon 3 Jahre, nachdem das rausgekommen ist, keinen Sinn mehr ergeben, das in der Schule zu lesen. Es wird aber halt immer noch in Schulen gelesen. Und der große Aufschrei war, dass in diesem Buch, dass in diesem Buch weil steht und dann ein Hauptsatz kommt. Das weiß ich noch.
Ach so, ja, okay.
Ja, ich war grad so. Das dann so, weil ich habe gar keinen Hunger. Das ist was sehr Mündliches. Und das war wirklich der große Aufschrei in diesem Buch. Und ich weiß ja nur, ich habe das gelesen, als es rausgekommen war. Da war ich, glaube ich, 16.
Ja, irgendwie um den Dreh.
Und da war es cool. Aber schon 3 Jahre später hat es wirklich null Sinn ergeben, das mit 13-Jährigen zu lesen in der Schule.
Also ich glaube, ich nach Arbeit und Struktur habe ich Lust, das Chick nochmal zu lesen.
Mhm.
Einfach um zu gucken, ob ich es jetzt vielleicht besser finde als in meiner pubertären Abwehrhaltung damals. Anyhow, Arbeit und Struktur ist das Tagebuch von Wolfgang von Hennow. Also es ist eher so ein Blog-Tagebuch.
Mhm.
Das hat er, also den Blog hat er geführt, hat da regelmäßig Updates reingeschickt, als er seine Krebsdiagnose bekommen hat.
Mhm.
Und man begleitet in diesem Buch, in diesem Blog, sozusagen die letzten Jahre seines Lebens. Und das ist eine sehr spannende Erfahrung, weil man einerseits natürlich auch sehr viel Privates, also er, wie er so in einem Tagebuch beschreibt, er halt auch, was er den Tag über gemacht hat, aber er hat auch so ganz viele Gedanken übers Sterben drin.
Mhm.
Logischerweise, weil er sehr akut mit dem eigenen Sterben konfrontiert ist und schreibt auch ganz viel über, also er hat einen Hirntumor, wie das so voranschreitet und beschreibt in den letzten Einträgen auch, wie das immer bemerkbarer wird, also dass er so gefühlsmäßig ganz, wie heißt es nicht, irrational, aber schnell wütend wird, dann tief traurig, also dass er seine Gefühle überhaupt nicht mehr im Griff hat, dass er manchmal nicht mehr weiß, wo er ist, dass sein Orientierungssinn total schlecht geworden ist. Und es ist sehr spannend, das zu lesen. Gleichzeitig ist auch, also ich habe mich mehrmals so gefühlt, so, das ist viel zu intim. So, das sollte
Ich finde es auch immer ein bisschen, no offense, aber wie viel Ego muss man haben, um sie zu denken, ja, so ein Tagebuch, das veröffentliche ich jetzt. Das ist was Leute interessiert.
Ich glaube, es kommt auf den Kontext an. Ich finde, also wäre er nicht irgendwie an Krebs erkrankt, sondern würde einfach nur schreiben und dabei sein Tagebuch schreiben, würde ich auch sagen, okay, das braucht niemand. Aber das Tagebuch einer sterbenden Person zu lesen, finde ich schon spannend. Also finde ich, das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Es geht ganz viel darum, wie er krampfhaft versucht, noch möglichst viele Bücher zu schreiben, um dieser Welt irgendwas zu hinterlassen. So entsteht
Das stell mir ganz unangenehm vor.
Ja, so entsteht zum Beispiel Bilder deiner großen Liebe, das wir hier im Theater inszeniert hatten letztes Jahr.
Das hast du gut gefunden, deswegen hast du es gelesen.
Und das fand ich ganz toll, also sprachlich ganz super. Und das Buch möchte ich auch immer noch lesen, das gibt es nur nicht in der Libby-App. Das hat keine der Büchereien, von denen ich einen Ausweis habe. Deswegen habe ich erstmal mit Arbeit und Struktur angefangen und dann kaufe ich mir wahrscheinlich einfach irgendwann Bilder deiner großen Liebe. Genau, und es geht zum Beispiel auch um Sand, ein Wüstenroman. Oh mein Gott, der Captain ist zu süß. Sand, ein Wüstenroman, das er auch in den letzten Monaten, Jahren seines Lebens geschrieben hat.
Crazy.
Also er hat dann nochmal richtig rausgeballert und also wirklich eigentlich eine Zeit lang nichts anderes gemacht, als morgens aufzustehen, zu schreiben und abends ins Bett zu gehen und am nächsten Tag wieder zu schreiben. Also er hat nichts gemacht, außer zu schreiben, weil er in so einer, wie in so einer Art manischen Phase oder so. Es ist extrem spannend, das zu lesen. Er beschreibt auch, wie er immer wieder, also wie er so mitbekommt, dass jetzt Chick zur Schullektüre geworden ist und dass ihm so ab und an Kinder schreiben.
Du Ficker!
Nee, tatsächlich nicht, sondern so, hey, Chick hat voll Spaß gemacht. So, war mal eine coole Schullektüre, danke.
Das ist ja wie, es passiert ja immer wieder, dass Texte von KollegInnen von mir irgendwie in Schulaufgaben, in Abiturs, in Maturas drankommen. Und wir werden da ja vorher nicht gefragt. Ja, also es kriegt ja niemand mit. Und wir kriegen das dann immer erst mit. Mir ist es noch nicht passiert. Aber die Leute, die das geschrieben haben, kriegen das immer erst mit, wenn dann wütende Nachrichten von Jugendlichen kommen. Du Wichser, bist schuld, dass ich durchs Abitur gefallen bin. Ja. Upsi.
Genau, also er hat irgendwie eine Klasse, sollten ihm alle einen Brief schreiben oder so, nachdem sie Chick gelesen haben. I don't know. Auf jeden Fall habe ich mich da dann ein bisschen schlecht gefühlt, dass mir Chick nicht so gut gefallen hat, weil er dieser sterbende Mann schreibt, dass er ganz dringend der Welt irgendwas hinterlassen möchte und dass es ihn so freut, dass Chick jetzt so viel gelesen wird, weil er halt so weiterlebt. Und ich war so, naja. man muss ja auch nicht alles mögen. Aber ja, das war auf jeden Fall eine spannende Lektüre, sehr deprimierend, logischerweise auch. Ja, überraschend. Irgendwie auch ganz cool. Also es war, wie gesagt, ein Blog und er hat dann Freunden die Erlaubnis gegeben, dass, wenn er gestorben ist, dieser Blog in ein Buch verwandelt werden darf. Zwischendrin sind auch so Fotos von ihm drin, irgendwie von halt wichtigen Menschen oder ein Selfie von ihm, wo er so dokumentiert, wie er gerade aussieht.
Ja.
Ist alles
Das ist dann immer gruselig, wenn man es auf dem E-Reader im Dunkelmodus
liest. Den hatte ich Gott sei Dank nicht an, aber das, ja, die Farben invertiert, schwarz-weiß, gruselig. Na, nee, das, den hatte ich nicht an. Also ich glaube, die Lektüre macht mehr Spaß, wenn man Herrndorf-Fan ist und andere Sachen von Herrndorf schon gelesen hat, weil es also sehr viel um sein Schaffen und so geht, aber ja, ein paar Gedanken da drin sind ganz cool. Also dass er so philosophische Aufstellung, was, wie es mit dem Leben weitergeht, wie der Tod funktioniert und so. Ja, so viel dazu.
Toll. Ich habe außerdem noch einen Thriller gelesen, wer hätte es gedacht, nämlich Night von Riley Sager.
Ah, dieselbe, die auch
Hope's End geschrieben hat. Genau, ich habe dann einfach... Exakt. So habe ich das nämlich gemacht, wie ganz oft. Ich habe einfach dann, das ist gut, das ist ein guter Thriller. Und dann lade ich alles runter, was von dieser Autorin auf Libby ist. Entweder als Hörbuch oder als Buch. Und dann,
Captain hat überall Haare, mein Gott.
Das ist Fell.
Genau. Ja, an seinen Ohren. Die gehören ihm nicht mehr. Die sind allgemein gut jetzt. So.
Die Ohren?
Nein, die Haare an deinen Ohren.
Der Captain, für alle, die nicht zuschauen, warum auch immer, liegt auf meinem Schoß und ist sehr süß. Schaut's gerne mal in das Video rein.
Guck mal, Captain. Da ist so eine kleine Schnute, die rauskommt.
Okay, ich habe einen Thriller, Thriller gelesen. Night. Mit irgendeinem Untertitel. Nacht. Nach der Angst.
Das wäre ein ganz toll.
Nach der Angst.
Das Buch heißt Night. Untertitel Nacht.
Nein, nach der Angst. Da geht es darum, dass die Protagonistin, die hat ihre beste Freundin verloren an den Campus-Killer.
Den Campus. Sorry, das klingt ein bisschen zu lächerlich, dafür, dass es wahrscheinlich ernst ist.
Aber und zwar,
der Campus-Killer.
Und zwar in der Nacht, da waren die miteinander feiern. Und sie war so, ich will jetzt heimgehen. Und die andere Freundin hat gesagt, jetzt hab doch einmal Spaß und bleib doch einmal bitte da und lass dann uns noch ein bisschen... So, und sie war so, fick dich, dann gehe ich halt alleine heim. Und die andere Freundin sagt, du weißt doch, dass ich Angst habe, allein nach Hause zu gehen. Und sie ist so, ja, selber schuld. Und in der Nacht wird die beste Freundin dann natürlich getötet.
Das ist. Aber warte, also die alleine, also die zuerst geht?
Na, die andere, die sie da gelassen hat.
Genau. Aber die erste, die geht, hat Angst vorm alleine nach Hause gehen?
Nein, die zweite.
Also, okay, gut.
Die zweite eben. Verstanden. Genau. Und... Das Ding ist, und das...
Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn, wenn die sagt, hey, ich habe Angst, alleine nach Hause zu gehen.
Aber sie wollte auch noch nicht heimgehen.
Ja, selber schuld.
Ja, das hat die beste Freundin auch gesagt, die Protagonistin. Aber dann hat sie natürlich trotzdem mal schlechtes Gewissen, weil die andere ist jetzt tot.
Andersrum wäre es schlimmer, würde ich sagen. Andersrum, wenn die erste nach Hause und sagt, ich habe Angst, und dann sagt sie, mein Vergnügen ist mir wichtiger.
Ich würde diesen Thriller auch in die Kategorie setzen, dass es einer dieser nichtssagenden Thriller ist, die ich eigentlich spoilern will, weil die Twists wirklich, ich weiß nicht, was Riley im Wasser hat, aber es ist einfach immer ein bisschen zu doll, was sie da macht zum Schluss. Also, das große Problem der Protagonistin ist,
dass
sie ständig vom Captain ablenken.
Aber siehst du das? Oh, jetzt ist es weg. Er hat gerade wie so Haare an einem Luftballon, stand da so ab. Okay, entschuldige. Er liegt aber auch wirklich wie so ein Depp, so nur mit den Vorderpfoten.
Ihr könnt euch wirklich, es ist peinlich, wie oft wir uns gegenseitig unterbrechen, wenn wir uns unterhalten. Aber wenn wir uns ernst unterhalten, also, Entschuldigung, aber wenn wir heulen manchmal so, du musst kurz den Captain anschauen, er ist so süß.
Ich glaube, allein gestern Morgen habe ich dreimal gesagt, du musst kurz ins Schlafzimmer, weil er so süß da lag.
Das große Problem der Protagonistin, neben dem Fakt, dass ihre beste Freundin tot ist,
das ist ein kleines Problem,
ist, dass sie manchmal ist das, was sie sieht, ein Film.
Aha.
Und dann ist dieser Film quasi irgendwann wieder vorbei und dann checkt sie, ach so, das war alles gar nicht echt.
Okay.
Also,
das klingt,
normale Leute würden sagen Halluzinationen.
Halluzinationen.
Sie sagt, sie sieht Filme, weil sie studiert Filmwissenschaft.
Oh Jesus.
Es ist wirklich, es
klingt ein bisschen aus der Luft gegriffen.
Es ist ein bisschen arg. Und sie sieht Filme, das heißt, sie weiß dann manchmal in dem Moment nicht, ist es gerade echt, wo es passiert oder nicht. Und an dem Abend, wo sie ihre beste Freundin verloren hat, an den Campuskiller, hat sie sich nochmal umgedreht und sie hat gesehen, dass ein Mann mit einer Fedora, mit einem Hut, auf sie zugeht. Und die Polizei und alle sind Und die Polizei und alle sind sich natürlich einig, das war der Campuskiller. Sie ist sie wahnsinnig sicher, dass dieser Typ nicht so ausgeschaut haben kann, wie sie den gesehen hat, weil er viel zu altmodisch angezogen war mit diesem Hut und so. Mhm. Also sie ist sich sicher, das war Film, deshalb konnte sie keinerlei Aussage darüber tätigen, wie dieser Campuskiller in echt ausgesehen hat. Und dann ist die Story in short folgende. Sie fährt heim zu ihrer Familie und macht eine Fahrgemeinschaft mit jemandem vom schwarzen Brett. Auf dem Weg ist sie sich irgendwann sicher, er ist der Campuskiller. Weil er...
Auf eine Grundlage von
irgendwelchen... Doch, okay. Er lügt sie an, er hat einen falschen Ausweis dabei, so...
Eindeutig.
So. Er sagt ihr irgendwann so, dass die letzten 20 Minuten quasi, du warst komplett weg, es ist überhaupt nichts passiert und sie weiß aber, dass es passiert ist, weil sie hat sowas an die Scheibe gemalt und das ist immer nur da. So. Stellt sich raus, er ist nicht der Campuskiller. Er ist also, das ist wirklich, die Story ist immer, also, es ist wirklich zu doll, als dass nur okay, ein Thriller ist. Sie sind dazwischen in einem Diner, wo eine sehr nette alte Bedienung sagt so, bist du okay? Bist du okay? Und sie so, ja. Weil sie will den Campuskiller jetzt umbringen. Deswegen steigt sie wieder mit ihm ins Auto und fährt in die dunkle Nacht.
Night. Nacht des Grauens.
Der Angst.
Sie fährt in die dunkle Nacht der Angst.
Turns out, diese nette alte Bedienung an diesem Diner.
Ist der Campuskiller.
Nein. Ist die Großmutter.
Des Campuskillers.
Der besten Freundin.
Des Campuskillers.
Nein. Warte. Sie ist die Großmutter der besten Freundin.
Die gestorben ist.
Ja.
Wegen des Campuskillers.
Ja. Die diesen Fahrer angeheuert hat. Deswegen hat er so Fake-Ausweise und so dabei.
Als Rache.
Weil sie sie töten will. Oh. Weil sie sagt, du bist schuld, dass meine Enkelin tot ist.
Das finde ich
so. Doof. Sie bringt diesen Fahrer fast um, lauft dann weg, kommt in dieses Diner und die Frau ist so, jetzt kann ich die umbringen. Dann kommt dieser Fahrer zurück und hilft sie zu retten. Gleichzeitig hat sie vorher, als sie in diesem Diner war, einen Notruf an ihren Boyfriend abgesetzt. Der eigentlich schon ihr Ex-Boyfriend ist, nicht so wichtig.
Und der ist der Campuskiller.
Dieser Ex? Ja.
Wow.
Es ist
wow.
Riley.
Es reicht.
Es ist zu doll. Reicht. Es ist einfach zu doll.
So vier Gänge, Riley,
vier
Gänge runterfahren.
Stop. Wirklich. Und er ist zum Schluss so, ah, ich wollte dir eigentlich auch umbringen. Aber du bist wie ich. Wir passen zusammen. Und sie ist so, Bro.
Weil sie sie alleine losgeschickt hat oder weil sie diesen Fahrer
umgebracht hat? Nein, der hat ja vorher auch schon Leute umgebracht. I don't know. Er war dann so, du bist so interessant. Du bist so anders mit den Filmen, die du siehst. Das ist so interessant. Ich wollte dich studieren.
Ich sehe auch Filme, die mich dazu bringen, Menschen umzubringen.
Ja. Also, wow. Ich würde noch nicht empfehlen, es ist so solide. Jetzt wollte ich es eh nicht mal lesen, jetzt habe ich gespoilert, aber.
Wow.
Er liest sie fix. Es ist irgendwie, der Kniff ist ganz cool, dass immer statt einer Kapitelüberschrift steht so, viert sowieso, innen, Nacht, wie in so einem Drehbuch, weil fehlen.
Nein.
Aber es ist alles wieder ein Ticken zu gewollt und die Story ist leider nicht. Also, wenn ihr was von Riley Sager lesen wollt, dann lest Hope's End. Also zum Schluss die Twists ein bisschen zu crazy, aber die Story ist zumindest cool. Ja. Das weiß ich nicht.
Ich finde, bei Hope's End kann man dann so die letzten 30 Seiten oder so kann man überspringen.
Ja.
Und da kommen dann nochmal so 15 unnötige Plot-Twists, wo man sich denkt, das
ihr reicht. Ihr war da nur anderes von ihr gehört, das heißt The Lake. Wo der fucking Plot-Twist ist, dass die Nachbarin besessen ist von dem Geist des Ehemanns, der Mörder war. Und ich war so, Jetzt Bro,
es reicht.
Irgendwo ist einmal Ende.
Nehmt Riley ihre Tastatur weg.
Muss einmal, irgendwo ist einmal gut. Riley. Okay,
jetzt aber. Ich habe als nächstes gelesen, ich muss kurz überlegen, in welcher Reihenfolge. Ja, Night Bitch von Rachel Yoder, wird sie, glaube ich, ausgesprochen. Yoder. Wo ich danach festgestellt habe, dass es auch verfilmt wurde, da müssen wir aber gleich nochmal drüber reden. Da muss ich mich gleich nochmal drüber aufregen. Prämisse von Night Bitch, ich glaube, also ist jetzt auch kein nischiges Buch, würde ich sagen. Es hatte so TikTok-Hype, wie auch immer. Prämisse ist eine junge Mutter. Ich glaube, ihr Sohn ist irgendwie so 2-3 Jahre alt.
Du hast das irgendwie mit Mütter in letzter Zeit.
Ja, aber ich finde es auch spannend. Also ich habe.
Willst du mir was sagen?
Nee, wirklich nicht. Es sind ja alles Bücher, die gegen Mutterschaft sind. Also nicht gegen Mutterschaft, aber Mutterschaft sehr kritisch beleuchten. Ich habe das Gefühl, das ist gerade auch irgendwie so ein Ding in feministischen Erzählungen, dass es so sehr viel um Mutterschaft geht. Mhm. Was ich aber gut finde. Ja. Also ich finde es einen guten, wahrscheinlich auch so ein bisschen politisch, so ein Gegenentwurf zu diesen ganzen Tradwife-Idealen und so, dass man jetzt halt irgendwie Bücher über so crazy Mütter schreibt. Obwohl Night Bitch auch so ein bisschen älter ist. Anyhow, Night Bitch. Sie hat, glaube ich, irgendwie einen 2- oder 3-jährigen Sohn. Er kann auf jeden Fall schon so ein bisschen sprechen und auch, glaube ich, schon alleine laufen. Und ihr Ehemann ist eigentlich immer Montag bis Freitag weg.
Cool.
Ist auf irgendwelchen Geschäftsreisen immer. Und sagt, oh, er wäre so gerne mehr zu Hause. Er fände das so toll, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Aber immer, wenn er dann zu Hause ist, ist es so, oh, ich bin jetzt so kaputt, ich kann ihn jetzt nicht ins Bett bringen. So, ich kann jetzt keine Wäsche machen. Ich bin so kaputt von der Arbeitswoche.
Ew.
Und sie geht halt auf dem Zahnfleisch. Weil sie alles, also dieser Sohn schläft einfach nicht ein. Sie sitzt jede Nacht stundenlang da, liest ihm irgendwie vor. Und er will einfach nicht einschlafen. Es ist wahnsinnig anstrengend alles. Sie ist die ganze Zeit alleine mit diesem Kind.
Mhm.
Alles ein bisschen schlimm. Und dann bemerkt sie.
Das habe ich, glaube ich, im Trailer gesehen, wo ihr mir sagt so, mein Gott, du hast das so toll.
Naja, du hast die ganze
Zeit so leicht.
Viel Zeit mit ihm verbringen, das ist doch so super. Und also was ich gut finde, das Buch schafft es, dass es nie gegen den Sohn geht. Also es ist immer klar, sie liebt ihren Sohn, sie liebt es auch, Zeit mit ihm zu verbringen.
Der macht es auch nicht freiwillig und auch nicht mit Aufsicht.
Voll, es ist einfach mehr, dass diese ganze Arbeit, die auf ihr lastet, die nicht als Arbeit anerkannt wird von der Gesellschaft und auch nicht wirklich von ihrem Ehemann, dass das ist, was sie belastet. Sie war vorher Künstlerin und hat einfach seit Monaten, Jahren nichts mehr erschaffen und fragt sich so ein bisschen, ob sie jetzt einfach, also ob sie sich überhaupt noch Künstlerin nennen darf, ob sie irgendwann wieder kreativ sein wird oder ob jetzt einfach alles, was sie für immer sein wird, Mutter ist. Und da geht es dann so ein bisschen drum. Auf jeden Fall merkt sie dann irgendwann, oh, irgendwie, ihr Hals ist so ein bisschen haarig. Also da ist so eine Stelle von so struppigem Haar. Und das findet sie komisch. Und dann zeigt sie das ihrem Mann. Und der ist so, ja, nee, keine Ahnung. Und dann merkt sie, dass ihre Zähne so ein bisschen spitzer werden. Und sie ist so, okay, was ist da weird? Turns out, sie verwandelt sich nachts in einen Hund. Also sie
Hund.
Sie unterläuft da so eine Verwandlung. Dass sie immer so ein bisschen, also sie wird bestialischer. Mhm. Sie sind dann zum Beispiel einmal, ist sie dann mit ihrem Sohn in der Mall und dann bestellen sie Burger und sie essen einfach beide wie Tiere.
Mhm.
Also ohne Hände, sondern so aus dieser Schüssel raus und alle gucken die so ein bisschen irritiert an und sie ist so, wir spielen Hund, das ist so ein Ding, das wir machen. Und ihr Sohn hat da auch wahnsinnig viel Spaß dran. Sie kauft ihm dann so ein, wie so ein Hundekäfig, weißt du, so ein Crate, Dog Crate, weißt du, wie ich meine? Das ist ja ein Zwinger, ja, so ein kleiner Zwinger, stellt den in das Zimmer des Sohnes und sagt so, wir spielen jetzt Hund, du gehst da jetzt rein und schläfst. Und dann geht der Sohn da rein, sie macht die Tür nicht zu, sondern so halb zu und dieser Junge pennt innerhalb von 3 Sekunden weg. Und sie ist so, excuse me.
Die Lösung.
Excuse me. Sie scharren öfters mal so im Hinterhof.
Mhm.
Also sie machen so ganz viele Dinge, die halt Hunde machen würden. Und also es gibt auch so mehrere brutale Stellen, wo sie dann halt beschreibt, wie sie so ein Eichhörnchen erlegt und so. Also sie macht wirklich bestialische Dinge.
Ich
sie
weiß, wird das,
zum
du,
Tier.
Du bist auf der Couch gegangen und du warst so,
ja,
das ist. Ich sag, was ist los? Und du warst so, sie hat gerade die Katze umgebracht.
Spoiler leider. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das erzählen möchte. Aber es gibt einen Moment, wo ihre Hundinstinkte überhand nehmen und sie die Hauskatze der Familie, die niemand so wirklich mag. Also weder sie noch der Ehemann finden die irgendwie cool, sondern eher nervig. Und dann weiß ich nicht mehr genau wie, aber sie beißt auf jeden Fall dieser Katze in den Nacken und schlitzt sie so auf und dann schüttelt sie so mit dem Kopf und überall fliegen die Gedärme hin und so. Und es wird sehr detailliert beschrieben, wie so überall das Blut in der Küche verteilt wird. Nee. Und währenddessen hat halt der Captain auf meinem Schoß gepennt. Und ich war so, so man liest gerade aus der Ich-Perspektive, wie so Blut überall ist. Man ist so, okay, spannend. Naja, ich finde, das Buch macht schon spannende Diskussionen oder Fragen auf. Ist natürlich jetzt keine so philosophische oder sachbuchartige Abhandlung von Mutterschaft. Ich weiß nicht, ich habe dann, ich hatte noch so 40 Seiten über oder so, bis ich dann mir das Cover mal genauer angeguckt habe und da stand dann irgendwie so Now an Academy Award Film oder Now Motion Picture Feature Film, whatever. Ich glaube, Academy Award hat das nicht bekommen. Irgendwie, nun als Film stand da halt drauf. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, der ist von Disney produziert worden.
Und ihr habt dann, wir haben den Trailer noch mal angeschaut und den Trailer habe ich schon mal gesehen und habe gedacht, oh, es schaut richtig cool aus.
Ja, der Film ist mit Amy Adams, was ich an sich, also ich mag Amy Adams, aber dieser Trailer hat mich sehr wütend gemacht und ich muss den Film noch gucken, aber der Trailer wirkte auf mich sehr so weichgespült. Mhm. Also der Hund, in den sie sich da verwandelt, ist halt so ein süßer Familienhund gefühlt. Ja. So süß und struppig und oh mein, knuddel, knuddel, knuddel. Und irgendwie, es kommt Miley Cyrus Musik als Soundtrack und ich bin so, das ist nicht das Buch, was ich da gelesen habe. Vielleicht ist es auch einfach, weil ich eine andere Erfahrung damit hatte, aber für mich war dieses Buch sehr viel roher
und sehr viel brutaler. Oder es ist nur der Trailer, das kann ja
auch
sein.
Es kann natürlich auch sein, dass man halt den Trailer so ein bisschen wischiwaschi gemacht hat.
Ja.
Aber das fände ich dann auch ein bisschen weird, wenn dann so der Film die ganze Zeit blutig
und ich finde den Trailer so, nicht wischiwaschi. Im Trailer ist nur auch sehr der Fokus darauf, dass es ein lustiger Film
ist. Ja. Und ich finde, das Buch hat schon auch lustige Stellen.
Ja.
Aber die stehen nicht im Vordergrund und sind meistens eher Situationskomik.
Mhm.
Die halt entstehen, weil sie immer mehr sich wie ein Tier verhält. So.
Ja.
Naja, auf jeden Fall danach, also nachdem ich diesen Trailer gesehen habe, habe ich mich dann natürlich kurz gefragt, verstehe ich das Buch falsch? Mhm. Ist das Buch eigentlich so wie dieser Film? Und ich lese es halt brutaler irgendwie. Und dann kam das Ende und das Ende, weiß ich nicht, ob es mir dieser Trailer dann versaut hat, weil das Ende hat mich auch nicht wirklich super happy gemacht. Also, ich werde es jetzt nicht spoilern, aber es ist sehr, oh, alles geht dann auf einmal gut aus und alles ist super.
So. Und sie ist einfach ein Hund.
Ja.
Living her life.
So ein bisschen. Also so, sie hat diese Hundeseite legt sie nicht ab, wo ich sehr froh bin. Also das hätte ich am schlimmsten gefunden, wenn sie dann sagt so, ach nee, eigentlich bin ich voll froh als Mutter und bleibt dann einfach so ein Mensch. Aber irgendwie hat mich das Ende jetzt auch nicht so überzeugt. Also das ist, da hatte ich das Gefühl, das ist auch wieder so was Weichgespültes.
Ja.
Was ich jetzt natürlich nicht weiß, ob das der Einfluss des Trailers ist.
Ja.
Auf meine Leseerfahrung. Aber ich kann es trotzdem empfehlen, das Buch. Also es mir hat sehr viel Freude bereitet. Eine Arbeitskollegin von mir kriegt von mir gerade alle feministische Lektüre rübergeschoben. Die hat jetzt den ersten Fallwickel durch, liest gerade den zweiten. Vielleicht schiebe ich ihr den hinterher und sage, guck mal, Mutterschaft. Na, wie wär's? Du liebst schon deine Tochter, aber genau, weil ich glaube, so kann man, glaube ich, auch sehr viele coole Erzählungen draus machen. Ja. Und ich fand Nightbitch war eine davon. Also der Gedanke allein, dass eine Mutter irgendwie mit dieser Rolle überfordert ist und dann zum Hund wird. Also ich habe mir diesen Hund auch immer mehr so ein bisschen wie so ein Wolf, also wie so ein Tier halt einfach. Es geht nicht um einen Familienhund, es geht um ein Tier. So ein wildes Tier.
Ja.
Diese Urinstinkte, die so in ihr stecken, die man ja immer mit Mutterschaft so verbindet und sagt, ah, das ist einfach der Urtrieb der Frau, Kinder bekommen und die erziehen.
Ja.
Aber so, dass dieser Urtrieb
in sowas weiß die Wissenschaft längst.
Feministisches und nicht typisch weibliches, sondern in sowas Gewaltiges. Mhm. Ja, das fand ich irgendwie sehr cool.
Ja, in sowas Bestialisches. Ich habe letztens, das muss ich dann noch sagen, so TikTok sagen, das ist ja zurzeit so ein Trend, dass man reinschreibt, sagt mir die besten Hacks für das und das. Und jemand hat geschrieben, die besten Hacks für ihn. Und eine hat darunter kommentiert, dass sie ihren Ehemann charged, wenn sie Care-Arbeit übernehmen muss, die eigentlich Side-Job sind. Also wenn sie quasi erinnern muss, wir müssen übrigens da und da hinfahren, kannst du bitte den Müll runterbringen? Das Erinnern, erinnern muss, kostet ihn Geld.
Wenn wir zusammen sind, ich habe zu denen keinen Kontakt mehr, aber ich kannte auch mal eine Beziehung, wo er sie bezahlt hat, dass sie die Wohnung sauber gemacht hat und so. Also, dass sie sozusagen die bezahlte Haushälterin war. Ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind. Also, es kann funktionieren, das kann aber auch eine ganz ungesunde Dynamik reinbringen. Also, ich glaube, es sollte nicht das Endziel sein. Ich glaube, das Ziel sollte sein, dass beide die Care-Arbeit machen. Und ich finde, Bezahlung ist vielleicht ein Mittelweg, um dahin zu kommen. Aber sich halt so mit Geld aus der Verantwortung zu kaufen.
Ja, ja.
Weiß ich nicht, ob das in dem Fall auch passiert ist. Aber so hatte ich das Gefühl, war das in der Beziehung so ein bisschen. Aber so, ja, da muss ich ja nichts mehr machen, dann gehe ich da halt
einfach. Nee, nee.
So,
hatte ich
das Gefühl, so funktioniert das nicht. Also, ja, da muss ich nichts mehr machen, wenn ich
dich erinnern muss an was dein Job ist. Aber das ist ja ein anderes System wie dieses, wenn ich dich erinnern muss an was, was dein Job ist. Ja, schon, aber es hatte denselben Hintergrund. Weil du hast nicht gemacht, was dein Job ist.
Naja. Egal.
Anstatt. Ja. I don't know. Ich war echt ein bisschen geschockt, wie viele Frauen da beschrieben haben, wie sie mit ihren Männern umgehen, wie mit Kindern. Also so, man muss sie austricksen, damit sie das und das machen und man muss ein Spiel draus machen. Und man und ist so, na, er ist einfach ein erwachsener Typ und er soll seinen Scheiß auf drei kriegen. Apropos erwachsener Typ. Ich habe, diese entsetzliche Lücke von Joachim Meyerhoff gelesen. Das sieht man ständig überall. Also die ganzen Bücher von ihm sieht man ständig überall. Ich war ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen, weil ich das Cover unglaublich hässlich finde. Ich finde diese Schrift.
Ich finde die Schrift
furchtbar.
Und ich weiß nicht, das müsste ich mal überprüfen. Die Schrift sieht für mich aus wie die Känguru-Chroniken-Schrift. Die Cover geben mir solche Känguru-Chroniken-Vibes. Ich weiß nicht, ob du das auch siehst. Aber ich sehe oben Marc-Uwe Kling und dann dieses Foto, das ist dann halt schwarz-weiß mit einem Känguru und dann steht unten Känguru-Chroniken Teil 2. Ich weiß nicht, ob es die Schrift ist oder das Design, vielleicht ist auch derselbe Verlag, that I don't know. Aber ich dachte irgendwie immer, es sind Marc-Uwe Kling-Bücher, bis ich genau hin und war so, ah, Joachim Meyerhoff.
Ja.
Naja.
Das ist, glaube ich, dieser Teil ist der berühmteste. Ich habe auf jeden Fall, mir hat dann eine Freundin und auch ihre Mutter haben mir beide sehr doll empfohlen, LG, Natascha und Anja, haben mir beide sehr doll empfohlen, dass ich das lesen soll, was total Sinn ergibt, weil es darum geht, wie er auf der Schauspielschule ist. Und Natascha ist Schauspielerin.
Und war auf der Schauspielschule. Was ist krass.
Safe.
Aus dem Leben gegriffen. Aus dem Leben gegriffen.
Was ich dann erst gecheckt habe, als ich das Buch angefangen habe zu lesen, ist, dass es der dritte Teil ist von 6. Wo ich mir auch dann schon wieder gedacht habe, so, Der hat das wohl als Bühnending erst inszeniert.
Mhm.
Und jetzt hat er die Bücher rausgebracht. Und ich finde es auch, ich finde es ein bisschen viel Ego, die eigene Lebensgeschichte in 6 Teilen rauszubringen. Weiß ich nicht. Ob es das braucht, also anscheinend braucht es ja, aber es wird total viel gelesen.
Ich würde gerade sagen, ich finde in dem Moment, in dem es Leute lesen und da irgendwie was rausnehmen können, aber ich bin halt auch großer Fan von so autobiografischem, autofiktionalem.
Sag bloß, Edouard-Louis Fangirl Nummer 1.
Deswegen kann ich da nichts sagen. Ich finde, seine Werke haben auf jeden Fall Berechtigung, weil er sie in einen politischen Zusammenhang stellt. Keine Ahnung, ob das Joachim Meyerhoff auch macht. Egal.
Mir ist er eigentlich gesagt worden, ich muss es eigentlich als Hörbuch hören, ähnlich wie bei den Känguru-Chroniken, weil es sehr viel lustiger ist, er liest es wohl selber, klar, es ergibt da Sinn, wenn er Schauspieler ist. Ich check den Hype schon irgendwo, er erzählt sehr nett, sehr funny, sehr feinfühlig, seine Großeltern sind einfach Ikonen.
Okay.
Also die wohnen in so einer Villa in München und seine Oma war Schauspielerin und sagt, Ma, mein Lieberling und ist so eine Ikone einfach. Mhm. Was ich mich heute die ganze Zeit gefragt habe, ist so, er ist irgendwie mit Ach und Krach an dieser Schauspielschule aufgenommen worden, wo er bis heute nicht weiß, sagt er zumindest, ob das einfach seine Oma war, die da angerufen hat und gesagt hat, nehmt's den mal.
Ja, oder halt der Name, weiß nicht, ob die Oma seinen Nachnamen hat, aber das weiß man ja meistens auch.
Ja. Er ist auch mit Ach und Krach nur durch diese Schauspielschule gekommen. Alle sagen ihm ständig, dass er wahnsinnig schlecht ist.
Super.
In dem, was er macht. Außer, dann spielt er irgendwie ganz zum Schluss, macht er so eine eigene Version von Die Leiden des jungen Werther und die später dann über 200 Mal in ganz Deutschland, mit der ist er dann erfolgreich, aber alles andere kann er anscheinend richtig, richtig schlecht spielen.
Du, man muss nur seine Nische finden. Man muss nur seine Nische
finden. Was man finden muss? Die Lücke.
Oh, diese entsetzliche Lücke.
Also, ja. Der Schreibstil ist sehr nett. ich habe nur wirklich beim Lesen gemerkt, und es kann gut sein, dass ich mir einfach mein Hirn zerschossen habe mit zu vielen Thrillern und zu vielen Büchern, in denen zu viel passiert. Aber ich finde es gut, dass du das
jede Folge sagst, aber jede Folge trotzdem noch zwei neue Thriller-Vorschläge, die ja, du gelesen hast. Ja, weil
das ist halt, was ich gerne liest.
Ich glaube, ich habe mir meine Leseerfahrung wirklich komplett kaputt gemacht, dass ich so viele Thriller lese. Hier sind die drei Thriller, die ich diesen Monat gelesen habe.
Ich würde gerade sagen, ihr habt bei Frankenstein gelesen, wenn man es genau nimmt. Auch ein Thriller.
Ja, Horror ist glaube ich, aber ja.
Aber ich habe das Buch gelesen und war so, ich finde es leider nicht interessant genug.
Mm-hmm.
Also ich hab mir dabei erwischt, wie ich über so diverse Seiten einfach nur so ein bisschen drüber geskimmt habe, weil ich mir gedacht habe, das finde ich einfach nicht.
Das ist kein gutes
Ich finde es einfach uninteressant, was du da gerade erzählst. Schwierig. Es interessiert mich nicht.
Halt's Maul.
ja. Und das, wie gesagt, es kann gut sein, dass es, also es ist offensichtlich ein sehr persönliches Ding von mir, weil die Bücher sind alle Bestseller
ja.
und alle lieben die. Vielleicht ist dann noch mehr was anderes, wenn man wirklich mit dem ersten Teil anfängt.
Vermutlich.
Also, wie gesagt, ich check den Hype. It's not for me.
Ist ja auch EU.
Kann man mal machen. Aber what the fuck ist diese Schriftart? Wirklich, Joachim Meyerhoff, falls du zuhörst.
Auf dem Cover.
Ja, was ist die Schriftart? Was soll das? Wieso? Ew.
ja, ich habe viel Redebedarf über das letzte Buch oder das, vom Community-Buch, das letzte Buch, was ich die letzten Wochen gelesen habe. Und zwar habe ich von Jacqueline Hartmann.
Mhm.
Jacqueline. Oder Jacqueline Armand, keine Ahnung, sie kommt aus Belgien. I Who Have Never Known Men gelesen. Mhm. Auch ein feministischer TikTok-Klassiker, würde ich sagen. Wo mich sehr überrascht hat, dass der, glaube ich, schon 1996 oder so rauskam.
Mhm.
Ich hatte den irgendwie immer so innerhalb der letzten Jahre verortet,
mhm.
weil da irgendwie so der TikTok.
TikTok-Hype,
mein Gott, jetzt schon wieder.
Der Tip-Top-Hype
drumrum, zumindest bei mir so in die Timeline gespielt wurde. Ja, ich lese in letzter Zeit einfach sehr viel der Bücher, die ich irgendwie mal auf TikTok gesehen habe, die ich mir nicht gekauft habe, die aber eine Libby-App sind. Und dann kommt immer so die Benachrichtigung.
Shout out an die Libby-App. Dein Buch ist
jetzt frei zum Ausleihen, was auch dazu führt, dass ich meinen Stapel ungelesener Bücher im Regal nicht minimiere.
Ja, ich denke es mir jetzt an und mir jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt auf dem E-Reader No Achtsam Morden. Und eigentlich ist das, also das Real-Life-Buch, das ich gerade lese, total spannend. Ich muss aber auch am Morgen heute übermorgen zurückgeben.
Ja, ja,
und es haben 100 Leute auf der Warteliste, deswegen muss ich das heute jetzt heute und morgen fertig lesen. Das ist aber dann manchmal in so Zugzwang.
Voll. Und ich finde halt immer, also ich habe jetzt schon mehrere Bücher so, ja, bitte erst später. Also so, ja. Hallo, du bist jetzt dran, deine Vormerkungen, wuhu. Sag ich so, ja, erst später. Aber dann kommt es ja trotzdem.
Ja.
Ich habe jetzt mal, glaube ich, keine Sachen zur Zeit auf der also ich habe noch so ein oder zwei. Oh nee, sind noch mehr. Egal, aber
man viele braucht davon
dauern auch noch.
Immer ein Buch auf dem E-Reader, weil wir heute abends lesen.
Ja.
Und ich merke tatsächlich, dass ich besser schlafe, wenn wir heute lesen und das Licht ist aus.
Ja, ja, ich finde den E-Reader halt auch einfach sehr praktisch. Also ich Struggle. Hatte den jetzt zum Beispiel im Zug einfach mit dabei. Ich hatte kein physisches Buch dabei, ja. sondern einfach den E-Reader. Und der passt in meine kleine Uniqlo-Bauchtasche.
Ja.
Ich kann den überall mit hinnehmen. Ich habe bei der Premiere letzte Woche, wo ich dann kurz irgendwie alleine am Rand stand und so 20 Minuten hatte, wo ich halt nichts zu tun hatte, weil so Filmarbeiten waren fertig, es war immer nur noch warten, habe ich einfach in der Ecke gelesen.
Ja.
So, und es geht halt mit einem Buch, also ich hätte jetzt nicht in meiner Bauchtasche zur Premiere so ein fettes Buch mitgenommen.
Ja, voll.
Naja, auf jeden Fall.
Ja.
Habe ich auf meinem eigenen kleinen Kanon, habe ich jetzt I Who Have Never Known Men abgehakt. Ich finde es ein sehr, sehr spannendes Buch. Ich weiß nicht, wie doll ich ins Detail gehen möchte. Vielleicht sage ich erstmal kurz, wie ich es fand. Und dann gehe ich einfach, was den Plot angeht, ich glaube, man muss spoilern, oder man, das ist auch nicht wirklich ein Spoiler, aber man muss sagen, was passiert. Es ist kein Plot-Twist oder so, aber man muss sagen, was passiert, damit es Sinn ergibt, wieso das gut ist.
Mhm.
Also es ist ein sehr deprimierendes Buch, aber nicht gleichzeitig auch nicht. Also es ist irgendwie sehr philosophisch, es stellt so sehr viele Fragen, so ein bisschen über Gesellschaft, aber auch über Leben, Sinnsuche. Brauche ich auf jede Frage eine Antwort? Wieso? Was passiert, wenn ich diese Antwort nicht bekomme? Was mache ich dann?
Mhm.
Wie gehe ich damit um? Wie baue ich eine Gesellschaft auf? Was nehme ich aus sozialer Prägung mit? Was ist so in mir veranlagt, Nature, Nurture, etc.
Schade, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es geht um jemanden, der einfach keine Männer kennt. Das wäre ein gutes Leben.
Aber tatsächlich ja. Also die Prämisse ist, ganz simpel gesagt, es sind 40 Frauen in einem Bunker. Sie sind da eingesperrt, sie wissen nicht wieso, sie wissen nicht warum. Niemand unter denen kennt sich. Sie sind da einfach, die Protagonistin ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als sie eingesperrt werden, irgendwie 8 oder so. Und ist dann 12, als die Handlung beginnt. Also sehr, sehr jung. Noch, und also die anderen Frauen sind alle älter in diesem Bunker. Sind so, manche sind irgendwie so 50, 60 etc. Und sie werden bewacht zu jedem Zeitpunkt von 3 Wachen, von 3 Männern, die so im Kreis rumlaufen. Und immer, wenn irgendein Regelverstoß ist, zum Beispiel, wenn sie sich untereinander berühren oder ich weiß nicht, was noch so Sachen sind. Auf jeden Fall gibt es dann so eine Peitsche, die sind über den so tschu, und dann löst sich das so wieder auf. Also sie werden bewacht, aber diese Wachen reden nicht mit den Frauen. Die Frauen untereinander dürfen miteinander reden. Sie kriegen, ich glaube, 2-mal am Tag kriegen sie so eine Mahlzeit. Und es ist so künstliches Licht, das dann irgendwann halt gedimmt wird. Dann ist so, okay, Schlafenszeit. Dann wird das Licht wieder angemacht. Sie sind so, okay, Tageszeit, wir stehen wieder auf. Sie wissen aber nicht, ob das tatsächlich ein 24-Stunden-Rhythmus ist oder wer da von außen irgendwie mit denen spielt. Sie kriegen so Fleisch und manchmal Kartoffeln und so. Und das ist auch ganz süß, die Protagonistin beschreibt dann, dass sich die Frauen dann immer wieder drüber streiten, wenn das Essen kommt, wie sie es zubereiten. Aber sie haben nichts außer einem Topf und Wasser. Also alles wird zwangsläufig immer gekocht. Aber sie reden trotzdem drüber, wie sie das jetzt kochen. Einfach um irgendwas zu haben, an dem sie sich festhalten können. Die Protagonistin kann sich nicht an das Leben vorher erinnern. Also die hat keinerlei Erinnerung an ihre Eltern, an irgendeine Gesellschaft, in der sie davor gelebt hat.
Aha, hence the Titel. Okay.
Exakt. Weil sie in ihrem Leben einfach noch nie die Stimme eines Mannes gehört hat. Oder zumindest nicht bewusst. Sie kann sich nicht daran erinnern. Die anderen Frauen allerdings schon, weil sie ja schon auch älter sind. Und so die paar Momente, bevor sie in diesem Keller, also in diesem Bunker sind, daran erinnert sich niemand. Die haben irgendwie sehr starke Drogen bekommen. Aber viele können sich halt noch an ihren Ehemann erinnern, an ihre Kinder, an die Familie, an die beste Freundin, wie das Leben damals war. Und genau. So, das sind, glaube ich, die ersten 40 Seiten dieses Buchs. Es ist sehr kurz, 133 Seiten oder so. Und das ist einfach der Anfang. Und dann passieren viele Dinge nacheinander. Wenn ihr sagt, ihr möchtet das Buch noch lesen, ich glaube, es spoilert einem nicht wirklich. Es ist gleichzeitig passiert nichts und gleichzeitig passiert sehr viel. Es ist irgendwie so sehr schwierig zu beschreiben. Auf jeden Fall ertönt dann eines Tages eine Sirene. Und gerade in dem Moment, in dem sie Essen bekommen und die 3 Wachen springen auf und rennen aus diesem Bunker und sind weg. Gott sei Dank, dadurch, dass sie gerade Essen bekommen sollten, steckte der Schlüssel noch in diesem Essensschacht. Sie konnten den aufdrehen, aus diesem Essensschacht rausklettern, mit dem Schlüssel die Tür aufschließen und sind frei. Und sind so, okay.
Und jetzt?
Was machen wir jetzt? Alle sind erstmal noch so ganz panisch, ob die Wachen wiederkommen, gehen vorsichtig aus diesem Bunker raus und oben ist einfach so brache Landschaft. Ewig weit. Sind auf irgend so einem Feld, keine Zivilisation in der Nähe. Und dann beschließen diese Frauen halt, okay, sie finden so ganz viele Vorräte unten in diesem Bunker. Das sind so Spinde, wo die Wachen ihre Sachen reintun konnten, so ein paar Werkzeuge und so ein riesiges Gefrierfach, wo Vorräte für mindestens so 50 Jahre oder so, nicht vielleicht 50 Jahre, aber sehr, sehr lange, sehr, sehr viele Vorräte drin sind. Und dann beschließen sie so ein bisschen weiter weg von diesem Bunker an so einem Fluss sich erstmal niederzulassen und zu gucken. Diese Wachen kommen nicht wieder. Und dann ziehen sie los und erkunden die Gegend. Und die ganze Zeit schwebt so diese Hoffnung, da irgendwann werden sie auf eine Stadt treffen und wieder zurück in ihr altes Leben können. Viele natürlich ahnen auch, wenn ein kleines Kind in diesem Bunker war mit ihnen, sind ihre Kinder wahrscheinlich auch irgendwo in irgendeinem Bunker. Alles ganz schwierig, alles ganz grausig. Und sie finden dann unterwegs weitere Bunker, die alle so, also sie erfahren dann irgendwann, dass sie in so 5er-Konstellationen angeordnet sind, also so 4 außen und einer in der Mitte. Und dann immer, keine Ahnung, weiß ich, wie viele Kilometer weiter halt nochmal. Also dieses ganze Land ist voller Bunker. Und natürlich in jedem Bunker, den sie finden, sind die Menschen da drin tot, weil sie verhungert sind, weil alle Wachen geflüchtet sind. Und natürlich, bei ihnen war es einfach ein wahnsinniger Zufall, dass sie hier Schlüssel steckte. Und jeden Bunker, den sie treffen, sind halt Leichen.
Und alles nur Frauen?
Einer oder zwei, die sie treffen, sind auch Männer.
Mhm.
Also man kann sich, niemand, es wird auch bis zum Ende nicht aufgelöst.
Was
da passiert ist. Nee, aber genau das ist nämlich der Punkt.
Ja.
Genau das ist nämlich der Punkt, weil natürlich alle Frauen, die noch so ein Wissen oder eine Erinnerung an ihr vorheriges Leben haben, versuchen natürlich herauszufinden, was passiert ist und wollen dahin zurückkehren. Aber die Protagonistin kennt das ja nicht.
Mhm.
Die Protagonistin kennt ja nur diesen Bunkerzustand. Mhm. Und ist jetzt einfach so, geil, dann machen wir halt was Neues.
Ja.
Und so geht es dann weiter.
Ich muss nur drüber denken, wir haben Anatomie eines Falls angeschaut.
Mhm.
Und ich habe Lena am Anfang so gefragt, so, oh, glaubst du, sie war's? Glaubst du, sie hat ihren Ehemann umgebracht? Und du warst so, das ist ein Oscar-Film, wir werden das nicht rausfinden,
natürlich
ob die das
nicht
war oder nicht. Und ich war so, oh Mann.
Natürlich.
But I want to know.
Natürlich nicht. Nee,
I want to know.
Nee.
Das, ich bin doch ein Thriller-Girlie, es muss aufgelöst werden zum Schluss.
Nope. Ja, und an sich passiert dann eigentlich, also man merkt dann irgendwann, während man liest sozusagen das Tagebuch von der Protagonistin, aber sie erzählt sozusagen zurück, was alles passiert ist
sozusagen.
Und beschreibt dann, was sie unterwegs auf ihren Reisen alles entdeckt hat. Und an sich passiert nicht mehr viel, außer sie läuft, findet Bunker mit Leichen, fertig.
Mhm.
Und nach sterben dann halt alle, die mit ihr im Bunker sind, weg. Also sind so 30 Jahre oder so, nachdem sie aus diesem Bunker ausgebrochen, geht diese Handlung weiter.
Mhm.
Und Frauen sterben an Alter, ganz viele haben so Magengeschwüre oder so irgendwie in der Gebärmutter oder so, wo dann auch ganz viele online so Theorien aufgestellt haben, dass da irgendwie so Atomen, was weiß ich was.
Mhm.
Und dass die Frauen in diesen Bunkern gehalten werden.
Man erfährt nie, wo die Wachen hin sind, was passiert ist. Okay, ich werde es auf gar keinen Fall lesen.
Also es ist, irgendwann ist klar, sie sind nicht auf der Erde, sondern irgendwo anders. Das, also nicht, es wird nicht klar, aber es ist so, it's heavily implied.
Mhm.
Und viele stellen, haben dann die Theorie, also im Internet, ich habe mich das natürlich noch durchgelesen, stellen die Theorie auf, dass diese Frauen und diese Männer dazu da sind, diesen Planeten neu zu bevölkern, sobald die Atmosphäre, whatever, ready ist dafür. Genau. Irgendwann ist sie dann die einzige Überlebende, weil sie natürlich die jüngste im Bunker war. Und sie weiß einfach, also sie, das ist ein bisschen die Frage, sie ist die einzige auf diesem Planeten.
Mhm.
Es gibt keinen anderen Menschen
außer
ihr, der noch lebt.
Mhm.
Gleichzeitig schwingt natürlich überall die Hoffnung mit, was wenn doch nicht?
Ja.
Was wenn doch irgendwo zum selben Zeitpunkt, im richtigen Zeitpunkt auch jemand Essen bekommen hat und irgendwem es aus diesem Bunker gelungen ist zu fliehen? Und dieses, aber was wenn?
Mhm.
Steckt so in diesem ganzen Buch mit drin und ich find's richtig spannend, wenn man weiß, man wird die Antwort darauf nicht bekommen und man weiß, es ist nicht richtig, aber trotzdem hofft man.
Mhm.
Und das ganz perfide. Ja, sie trifft dann, also findet dann unterwegs einen Bus mit Wachen, der so auch so ein neues Puzzleteil ist und ganz am Ende findet sie einen Bunker, der wie eine Wohnung eingerichtet ist.
Mhm.
Mit Bett, mit Schreibtisch, mit Bad und sie steht zum ersten Mal auf einem Teppich, sie schläft zum ersten Mal auf einem Bett mit Kissen, sie badet zum ersten Mal.
Mhm.
Und da sind auch ganz viele Bücher, unter anderem so irgendwie The Fundamentals of Astronautics oder so.
Mhm.
Deswegen ist heavily implied, dass sie nicht mehr auf der Erde sind.
Mhm.
Und da beschließt sie dann, sich selbst das Leben zu nehmen, aber halt vorher alles aufzuschreiben, falls irgendwann doch mal jemand kommen sollte und das findet. Also bis zum Ende gibt sie die Hoffnung nicht auf, dass irgendwer kommen wird. Es ist wahnsinnig deprimierend als Konzept, aber trotzdem.
Es ist ganz, ganz, ganz bissel wie die Wand von Marlene Haushofer, wo die doch dann ja einfach alleine ist diesem Berg.
Ja, habe ich nicht gelesen, aber ja. Und also ich glaube,
vom Vibe her.
Ich glaube, die Wand macht ja so Diskussionen über Depressionen auf. Also habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass es so, also Depressionen handbehandelt. Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir bei I Who Have Never Known Men stelle. So, ich glaube, es ist so ein bisschen diese Sinnsuche. Ich dachte, es geht deutlich mehr in die feministische Richtung. Tut es gar nicht so dolle.
Mhm.
Also es sind stellenweise auch so ein paar sexistische Aussagen, die, glaube ich, der Zeit geschuldet sind. Also so eine der Frauen sagt dann, ja, wir haben uns früher schick gemacht. Manche haben gesagt, sie machen es für sich selbst, aber es stimmt nicht. Man macht es eigentlich immer nur für die Männer.
Ja.
So Aussagen sind halt mit drin. Aber ich fand es trotzdem mega spannend. Ich habe es trotzdem richtig gerne gelesen. Es passiert immer genau dann, wenn man denkt, jetzt kann doch nichts mehr passieren, passiert nur mal was Spannendes.
Hm.
Man ist so, oh, jetzt bin ich wieder drin. Es liest sich super fix. Es sind, also wie gesagt, 133 Seiten. Ich hatte sehr großen Spaß damit. Und ich glaube, irgendwann, wenn man das in 3 Jahren nochmal liest, macht es nochmal was mit einem.
Ja.
Ja. Also kann ich empfehlen. Hat den TikTok-Hype verdient. Stempel von mir.
Lena approved.
Genau, ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Buchclub-Buch. Ich glaube, es ist ein sehr gutes sich drüber unterhalten Buch. Ja. Theorien aufstellen, vergleichen. Ja, so viel dazu.
Wir starten jetzt dann also ins Community-Buch, das da wäre, wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft, von Josephine Sonneson. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt,
was bei dem Buch ist,
Kinderbuch, vertragen sie sich am Ende wieder, wer weiß. Dann empfehle ich euch jetzt auszuschalten und in 2 Wochen wieder einzuschalten.
Aber
und
halt, stopp.
Nächstes.
Nicht gehen, bevor man das nächste Community-Buch mitnimmt.
Sag's.
Achso, Dopamin und Pseudoretten von Varina Valenda. Genau.
Das hier ist, weil ganz viele Leute immer fragen, die Büchergilde-Ausgabe.
Deswegen ist sie so pretty.
Hat diesen tollen Farbschnitt. Yes. Das ist unser nächstes
Community-Buch. Es geht um eine Transition eines Transmannes, Kunststudium. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, es ist wie paradiesische Zustände, dass ich ja wirklich abgöttisch liebe. Ist vielleicht auch unfair, die miteinander zu vergleichen. Also 2 Bücher über einen Transmann. Same. Aber
steht da hinten drauf, finde ich schon mehr einen tollen Satz. Scheiß auf das Gold am Ende des Regenbogens. Bei mir wartet da ein Topf Dopamin.
Dopamin.
Fühle.
Na, gut. So viel dazu.
Das lesen wir die nächsten 4 Wochen. Wir haben gelesen,
wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft.
Von Josephine Sonneson.
Es
wir
ist ganz
lieben
sweet.
Josephine Sonneson, seit wir beide Stolpertage gelesen haben.
Ihr Debüt. Also wir können nicht sagen, wir lieben sie seit ihrem ersten Buch.
Ja, wir sind Fans.
Seit Stunde eins.
Sie folgt mir auf Instagram. Humble Brag. Ist nicht humble, ist einfach nur Brag. ich habe das Buch von meiner Lektorin bei Carlsen geschenkt bekommen, weil auch ihre Bücher auch bei Carlsen erschienen sind. Und ich habe Stolpertage gelesen, ich weiß es noch ganz genau, auf der Zugfahrt von München nach Regensburg. Ich habe das in einem Ding durchgelesen. Ich habe im Zug in einem Vierersitz vor fremden Leuten Rotz und Wasser geheult, so lange, bis mir eine fremde Oma ein Tempo angeboten hat. Und es war mir scheißegal, weil dieses Buch, es ist ein Jugendbuch.
Ja.
Und zwar so, also ich würde sagen, so eher ab 12 als ab 14. Aber das hat so viele Sachen mit mir gemacht. Das ist so, 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 so toll.
Ja. Wir haben es einer Freundin zum Geburtstag geschenkt, die irgendwie so 29 oder so wurde und uns, glaube ich, erst so ein bisschen irritiert angeguckt hat, wieso wir ihr
aber sie spielt ja oft einen jungen Theater und so, deswegen.
Ja, und wir waren so, glaub uns, du wirst die Zeit deines Lebens damit haben. Also nicht im positiven Sinn, aber so, du wirst es lieben. Und dann hat sie uns danach eine Nachricht geschrieben, war so, ihr hattet recht,
das ist ganz toll.
Das ist sehr freut.
Es ist einfach sprachlich total interessant. Die Themen sind super. In Stolpertage geht es darum, dass eben die Eltern der Protagonistin sich trennen und der Opa krank wird und sie muss umziehen. Und sie will das alles ganz dringend nicht. Sie will einfach, dass alles so bleibt, wie es ist. Und
aber
sie
es kann passiert trotzdem.
Genau. Und alles ändert sie und niemand kann was dagegen machen und niemand kann sie beschützen vor diesen Veränderungen. Das ist alles ganz, ganz schlimm.
Ja.
Und mich hat natürlich das mit dem Opa sehr gecatcht, weil mein Opa auch lange im Krankenhaus war, als ich nicht Kind war, aber jugendlich. Dann habe ich es dir zum Lesen gegeben, weil ich gesagt habe, ich habe zum Schluss Rotz und Wasser geheult. Du hast quasi ab Seite 1 hast du einfach durchgeheult bei diesem Buch.
Also es war auch in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging, aber so ich lag auf dem Sofa und es war auch dann irgendwann richtig spät, es war so 11 oder so nachts.
Wir gehen um 10 ins Bett.
Ja, also so, es ist jetzt auch nicht mehr die Zeit, wo man so ein Buch zu Ende liest meistens. Ja. Also wenn ich sage, ich bin müde, ich gehe ins Bett, aber ich weiß so, ich muss es jetzt fertig lesen.
Ja.
Und jetzt einfach nur noch geheult. Ich habe einfach nur noch geheult, aber es war so toll. Also es ist so.
Ich will das auch ganz dringend.
Und das finde ich auch, merkt man auch in dem, im Bammel, dass Josephine Sonneson einfach sehr gut Kinderemotionen oder Kinderperspektiven schreiben kann. Also man merkt, ich habe mich so richtig in meine Kindheit und Jugend zurückversetzt gefühlt bei beiden Büchern, weil sie so ganz so elementare Momente.
Sie weiß wohl noch, wie es ist.
Ja, so den einen. So sehr prägende Momente, die man hat, formative, was ist es denn, das Wort, das ich suche?
Ja, ja.
So prägende Momente von Kindheit und Jugend, an die man sich als Erwachsene so ganz diffus noch erinnert, an die Emotionen, die man da gespürt hat und dann liest man das und ist so, exakt so war's.
Der Bammel ist ein Kinderbuch. Es lässt sich aber wirklich ganz toll lesen, auch als Erwachsene. Ich hab sehr oft das Gefühl, wenn die Protagonistinnen so Kinder sind oder Jugendliche, dass ich mir denke, so, das hat sehr offensichtlich ein Erwachsener geschrieben und das nervt mich. Mhm. Und das ist bei Josephine überhaupt nicht so. Ja. Man kauft ihr das komplett ab. Ja. Und wir begleiten...
Sie ist ja auch noch sehr jung, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, sie ist irgendwie in unserem Alter oder so.
Wir begleiten in diesem Buch im Bammel jetzt Ellie und Jaro. Sie sind die allerbesten Freunde seit immer. Sie wohnen im gleichen Haus. Sie sind exakt gleich groß die ganze Zeit. Und dann wollen sie ihre Ängste, ihre Bammel verkleinern. Ja. Und zwar hat Jaro hat Angst vor Hunden und Ellie hat Angst
vom Schwimmen.
Vom Schwimmen. Ja. Und dann zieht Tammy in das Haus
Bitch.
Ein. Und dann ist da auf einmal Streit. Und dann, und das finde ich, das ist so ein hervorragender Kniff und es ist so nett, wächst Ellie 1 Zentimeter und ist damit größer als Jaro. Ja. Und das ist noch nie passiert. Und eine Welt bricht zusammen.
Ja. Ellie ist, glaube ich, also Ellie, der Konflikt ist auch gar nicht so groß. Jaro und Ellie streiten sich nie, weil sie sich nicht mögen. Aber Ellie sagt halt, wir sind zu zweit, wir sind ein Team.
Ja.
Wir haben dieses kleine Spionen-Agenten-Nest oben auf dem Dachboden. Und dann bringt Jaro Tammy da einfach mit.
Ja.
Und für Ellie ist es so, du hast gerade unseren Zweierbund
unser allerheiligstes beschmutzt.
Wir waren immer zu zweit und jetzt sind auf einmal There were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Das ist Ellie. Das ist Ellie. Sie ist so, das geht nicht. Wir sind zu zweit. Wir sind zwei beste Freunde.
Ja. Und Jaro ist dann ein bisschen arschig, weil dann ist er so, wir sind überhaupt keine Agentinnen. So, das ist doch alles nur ein Spiel. Ja. Jetzt halt doch mal dein Maul.
Ja.
So, das ist doch alles nicht ernst gewesen.
Gemein. Ja, und dann sind sie zerstritten. Und das ist, also da gibt es dann den einen Moment, wo Ellie wieder bei Jaro an der Tür klopft und keine Ahnung hat, ob sie jetzt noch sauer sind oder nicht. Also ob Jaro noch sauer auf Ellie
ist. Sind wir nur Friends?
Ja, haben sie sich vertragen? Wie ist alles? Und genau das hatte ich in meiner Kindheit auch, dass ich mich mit, also wir waren kein Zweiergespann, wir waren ein Dreiergespann. Und wir haben uns sehr oft so ein bisschen gestritten, weil wir beide ganz dolle Klugscheißerinnen waren, muss man auch sagen. Und beide auch eher laute, raumeinnehmende Persönlichkeiten. Die dritte
kann
ich mir
bei dir überhaupt nicht vorstellen.
Die dritte im Bunde war sehr, sehr still und ruhig. Mit der haben wir uns auch nie gestritten. Also die Ebenen waren immer intakt und da hat es dann halt ab und an gekrieselt. Aber es war auch okay so.
Ja.
Aber einmal haben wir uns richtig doll gestritten. Und ich bin immer, also wir sind immer, unser Weg zur Grundschule war immer gleich. Ich habe am weitesten entfernt gewohnt. Ich bin erst bei der einen vorbei und dann an der einen Kreuzung kam die andere, ist zu uns dazugestoßen und dann sind wir die letzten 3 Minuten noch gemeinsam gelaufen. Und ich wusste den ganzen Tag über nicht, kann ich morgen an diese Haustür klingeln oder nicht? Werde ich weggeschickt, was natürlich nochmal schlimmer gewesen
wäre. Ist sie alleine losgegangen, Joe?
So, und dann habe ich geklingelt und sie war noch da. Und wir haben so überhaupt nicht drüber gesprochen irgendwie. Und dann so, keine Ahnung, 5 Minuten später oder so hat man sich dann kurz entschuldigt und dann war wieder alles in Ordnung. Und so, genauso ist das ja eigentlich mit Ellie und Jaro, dass sie so, okay. So,
dass man dann erstmal lernen muss, was ist der Streit überhaupt?
Ja, und wie kommuniziert man darüber?
Kann man sie streiten und trotzdem befreundet sein?
Voll,
so.
Voll.
Und wo sie so toll findet an diesem Kniff, dass sie wächst, ist, dass man einfach, ähnlich wie bei Stolpertage, manche Veränderungen hat man nicht unter Kontrolle.
Ja.
Niemand kann was dafür.
Naja,
niemand hat was falsch gemacht.
Und trotzdem tut es ein bisschen weh.
Und trotzdem kann das wahnsinnig schlimm sein.
Ja.
Und das ist lustigerweise, was sie ja total oft in meiner Therapie besprochen hat, dass eben so es kann sein, dass das was wahnsinnig Schlimmes ist, was unglaublich weh tut und was die vielleicht für immer prägt. Und trotzdem kann niemand schuld sein.
Ja,
es kann sein, dass niemand was dafür kann.
Voll, voll. Ja, ich finde, also diese, ja, die Emotionen, die sie da durchlaufen, wie sie das dann auch wieder irgendwie gemeinsam hinbekommen und
es
so. Also
so
diese Drastischheit der Gefühle, weißt du, was ich meine? Also das ist so ganz oder gar nicht.
Ja.
So entweder man streitet oder man streitet nicht oder man ist befreundet oder man ist nicht befreundet. Das ist so, es gibt so keine Grauzonen als Kind. Und das ist in dem Buch, finde ich, sehr gut dargestellt.
Und die Erwachsenen in dem Buch, finde ich, sind auch toll, dass sie dann nicht sagen, so, jetzt vertragst du das, stellst du dich und nicht so, oh. Sondern dass sie sagen, ja, das kann passieren.
Ja.
Man kann sie einfach manchmal streiten. Wo sie auch total toll findet, ist die auch gerade eingefallen, oder?
Ja.
Ist die Familiensituation von Ellie. Ellie hat nämlich 2 Mütter und einen Vater. Und es wird nie erklärt, warum.
Nee.
Weil sie hat richtig krass keinen Bock drauf zu erklären, nee. Warum.
Sie ist auch so, hä, ist halt einfach so, akzeptier es halt. Es wird auch nie aufgelöst, welche der Mütter die biologische Mutter ist. Es wird einfach Mama und...
Ob überhaupt.
Mama und wie heißt die andere? Mamia.
Mamia.
Weil sie aus Italien kommt. So. Ja. Das ist halt einfach, sie hat ja zwei Mütter und einen Vater und so ist es halt. Und Jaro hinterfragt es auch nicht. Ich glaube, Jaro wohnt auch nur bei seinem Vater, oder?
Ja.
Soweit ich weiß. Und die machen halt ganz oft auch irgendwie so gemeinsam Abendessen. Und dann kommt Jaro mit seinem Papa, Ellies Papa kommt vorbei und Ellies Mütter und sie sitzen dann am Tisch. Ellies Mütter kriegen auch gerade ein Kind.
Das stimmt.
Das ist dann auch nochmal ein großes Happening, das da passiert. So vertragen sie sich.
M&M zu ihrer Mutter. Ja, genau. Mütter, stimmt. Das
so vertragen sich dann Ellie und Jaro nämlich, weil dann die kleine Schwester da ist. Und es ist einfach mega sweet. Es ist einfach so, ich finde, das ist so ungewollt. Ich finde manchmal, wenn Erwachsene Kinderbücher schreiben, okay, es gibt selten Kinder, die Kinderbücher schreiben und die dann verlegen. Aber ich finde, manchmal merkt man, dass Erwachsene so wichtige Themen für Kinder einbauen wollen.
Alles ist eine Metapher und alles so.
Da möchte ich jetzt, also ich, no shade, aber indirekt, es läuft zur Zeit ein Stück bei uns am Theater. Ein Kinderstück. Und da gibt es eine Stelle, wo dann ein Charakter sagt, irgendwie, wenn man Dinge nicht mag, darf man auch Nein sagen. Und es ist halt auf irgendwie so eine Situation bezogen, die halt mit Tieren zu tun hat, whatever. Also es ist überhaupt nicht, aber es ist so klar, dass es da reingeschrieben ist, um Kindern halt Nein heißt Nein und das ist okay so beizubringen. Und das finde ich dann immer so gewollt. Ich finde so, du musst es doch nicht so oft, also wie so eine Moralpredigt, wie so eine Kantsche Maxime, whatever, da reinschreiben, sondern sag doch einfach so,
ich will es nicht.
Lass doch einfach die Story erzählen.
Ja.
Und das schafft dieses
das
Buch.
Das macht Josefine wirklich ganz, ganz, ganz herausragend gut.
Ja.
Ich liebe es auch zum Beispiel eben dadurch, dass die eine Mutter Italienerin ist, sagt sie ganz oft tutto completo und paletti und so ein paar so italienische Wörter. Das finde ich finde es ist ein hervorragendes Buch.
Es ist einfach sehr sweet für die Seele.
Ja, und es ist, was ich auch sehr special finde, in dunkelblau.
Was gedruckt. Uns sehr amüsiert hat, weil ich sehr viele meiner Poetry Slam Texte in dunkelblau gedruckt habe und mich schon mehrmals Leute gefragt haben, wieso ich das mache, ob das so, ob ich damit das leichter erkennen kann auf der Bühne oder ob das irgendwie mein Markenzeichen ist und ich dann immer sagen musste, nee, bei uns war die schwarze Druckertinte alle. Und wir hatten halt noch blau und dunkelblau ist halt am nächsten dran an schwarz. Und dann habe ich halt immer das Limit getestet, wie dunkelblau ich gehen kann. Dunkelblau fast schwarz, haha. Mareike Fallweg, dunkelgrün fast schwarz, anyhow. Und dann habe ich dieses Buch aufgeblättert und war so, ab, das ist ja ein Poetry Slam Text von mir.
Ja, also wir können ganz, toll. Ganz, 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 ganz arg empfehlen. Ja. Josefine, bitte schreibt nur 100 Kinder- und Jugendbücher.
An dieser Stelle auch direkt die Empfehlung für Stolpertage hinterher geschrieben.
Ja, bitte unbedingt. Ich muss das wirklich auch nochmal lesen.
Ja, same. So werden wir aussehen.
Naja. Vielleicht machen wir das jetzt. Wir wollen ja jetzt diesen wunderschönen Sonntag nutzen, spazieren gehen und ein Eis essen vielleicht.
Ich
muss 18 Morden fertig lesen
jetzt. Ich muss leider auch gestehen, dass es nicht mein erstes Eis der Saison wäre. Ich habe mein erstes Eis.
Wow.
Wann hast du Eis ohne mich gegessen?
Irgendwo unterwegs. Okay. Als ich beim Dreisort war.
Ja, okay.
Aber ich habe extra eins gegessen, das du nie essen würdest, nämlich ein Bananensplit. Eben, Lena hasst Bananen.
Oh, fürchterlich. Pfui.
Okay. Habe ich extra einen Bananensplit gegessen, weil ich gewusst habe, den kann ich nie mit dir essen, weil du musst vom Anblick schon würgen.
Auf gar keinen. Boah. Also auch wenn ich Bananen mögen würde, finde ich das Konzept einfach, warum eine ganze Banane so aufgeschnitten, das ist doch fürchterlich. Das ist so, wie ich so, doch, wie kommt man darauf? Naja, anyhow.
Ich lieb's.
Kontroverse Takes zum Ende des Podcasts.
Das war's von uns. Wir hören uns in 2 Wochen.
Yes.
Bis dahin, schwul bleiben.